Die Psalmen 113 bis 118 werden die Hallel-Psalmen genannt oder Halal-Psalmen von dem Wort Halleluja. Das bedeutet so viel wie preist den Herrn, lobt den Herrn. Und diese Psalmen 113 bis 118 wurden dreimal im Jahr von Israel gesungen. Beim Passafest, zu Pfingsten und beim Fest der Laubhütten. Und für uns haben sie natürlich besondere Bedeutung, wenn wir daran denken, dass Jesus diese Psalmen mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl gesungen hat oder gebetet hat. Und wenn wir da durchlesen durch diese Psalmen, behaltet es so im Hinterkopf. Lest es ein bisschen mit dieser Brille, dass Jesus diese Psalmen gebetet hat. Ich denke, für ihn hat es ganz besondere, tiefe Bedeutung gehabt. Ich denke mal nicht, dass wir heute alle durchmachen werden. Ich habe mir vorgenommen, 113 bis 115 und dann die letzten drei von diesen sechs Psalmen nächstes Mal. Psalm 113 und 114 wurden vor dem Essen gebetet und dann die restlichen vier Psalmen nach dem Essen beim Passafest. So viel mal zum Hintergrund. Psalm 113 ist ein Lobpreispsalm, ein klassischer Lobpreispsalm. Halleluja, also lobet den Herrn, lobet Jahwe. Lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Also, lobt den Herrn, wird uns gesagt, wer den Herrn loben soll, ihr Knechte des Herrn, also alle, die ihr Gott nachfolgt, lobt den Herrn. Was wir loben sollen, lobt den Namen des Herrn. Wir können Gott loben für das, wer er ist, das repräsentiert sein Name. Wer er ist, für das, wie er ist. Wir sehen hier, wie lange wir ihn loben sollen. Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Gott gebührt ewig unser Lobpreis. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Wo soll der Herr gelobt werden? Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, vom Osten bis nach Westen, überall soll der Name des Herrn gelobt werden. Und warum sollen wir ihn loben? Für das, wer er ist. Also lobt den Namen des Herrn. Hoch über alle Himmel ist der Herr, über die Himmel seiner Herrlichkeit. Wer ist der Herr, unser Gott, der hoch oben thront? Denn die Tiefe schaut im Himmel und auf Erden. Also wir loben Gott für das, wer er ist. Und wir sehen hier, dass er erhoben ist. Er ist der Höchste über allem. Über alle Nationen ist der Herr. Über die ganze Welt herrscht er. Über die Himmel seine Herrlichkeit. Er ist größer als unsere Vorstellung. Er ist größer als diese Schöpfung. Diese Schöpfung reflektiert eigentlich seine Herrlichkeit, seine unendliche Macht, diesen wunderbaren Plan, den wir in der Schöpfung sehen, wo alles fein abgestimmt ist, bis ins kleinste Atom. Und wenn wir dann nach außen gehen, bis zu den Universen und Planeten, die alle ihre Bahn haben. Wir sehen hier einen wunderbaren, kreativen, intelligenten, allmächtigen Schöpfer. Ich meine, wer Gottes Schöpfung mit einem offenen Herzen betrachtet, kann zu keinem anderen Schluss kommen. Die Himmel verkündigen die Herrlichkeit des Herrn, heißt im Psalm 19. Und über alle Nationen ist der Herr. Der Herr ist der König, er ist der Herrscher über alles, was existiert, über die ganze Welt. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Er ist der König über dieses Universum. Und selbst wenn manche Menschen gegen ihn rebellieren und es manchmal so aussieht, als würde sein Wille nicht getan werden, er wird sie alle zur Rechenschaft ziehen eines Tages. Er ist souverän. Wer ist der Herr, unser Gott, der hoch oben thront? Er ist mächtig. Thron spricht von Herrschaft. Und dann sehen wir aber, der in die Tiefe schaut, im Himmel und auf Erden. Also hier haben wir einen Gott, der erhoben ist über alles, einen herrlichen, abgesonderten, einzigartigen Gott. Keiner ist wie er. Er ist allmächtig. Er ist herrlich. Aber dann sehen wir, dass er in die Tiefe schaut, im Himmel und auf Erden. Er sieht herab zu uns und sieht im Vers 7, was er macht. Also wir können Gott für das preisen, wer er ist und wie er ist. Und wir können Gott für das preisen, was er tut. Und hier haben wir einen Gott, einen mächtigen Gott, der sich herabbeugt. Und es muss besondere Bedeutung für Jesus gehabt haben, als er das gebetet hat. Ich denke an Philipperbrief, Kapitel 2, wo es von Jesus heißt. Ich lese es mal vor, Philipper 2, bevor ich es falsch oder unvollkommen zitiere. Da heißt es, an uns adressiert, diese Gesinnung sei an euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war. Er war dieser herrliche, allmächtige, heilige, herrschende Gott über alles. Und es nicht für einen Raub achtete oder festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Und er nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, Jesus wurde Mensch. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Also dieser wunderbare, allmächtige, heilige Gott beugt sich herab und er wird in Jesus Mensch und nimmt den letzten Platz ein, wird zum Diener der Menschen, kommt um uns zu erlösen. Und das sehen wir auch in den nächsten Versen hier. Gott beugt sich herab, um Menschen zu erheben, um ihnen Heil zu bringen. Der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhöht, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen seines Volkes. Das hat Jesus ganz sicher getan. Wir waren arm, wir waren Sünder, wir waren arm im Geist. Und Jesus ist gekommen und hat uns reich gemacht, hat uns beschenkt. Das heißt sogar, dass wir mit ihm sitzen dürfen auf seinem Thron im Himmel in Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, die Gott für uns hat. Lesen wir im Epheserbrief Kapitel 1. Der die Unfruchtbare des Hauses wohnen lässt, als eine fröhliche Mutter von Söhnen, Halleluja. Könnten hier an Sarah denken oder an Hanna im Alten Testament. Aber ein Gott, ein erhobener Gott, der sich herabbeugt, um uns zu retten, um uns heil zu bringen, um uns zu dienen, um Arme und geringe Elende zu erheben. Das ist unser Gott, was für einen wunderbaren Gott. Ja. Psalm 114 haben wir eine Kurzzusammenfassung von der Geschichte Israels. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk, das unverständlich redete, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsbereich. Also Gott hat sich dieses Volk Israel erwählt, um sein Heiligtum zu sein. Ein Ort, an dem Gott wohnt. Oder Israel ist ein Volk, mehr als ein Ort, na, eigentlich Menschen, in denen Gott wohnt, in deren Mitte Gott sichtbar wird. Das war Gottes Plan für Israel. Israel ist ein Herrschaftsbereich. Das heißt Menschen, die ihm nachfolgen, die sich beherrschen lassen von ihm, nicht von sich selbst, nicht Selbstverwirklichung, sondern Gottesverwirklichung. Und das ist natürlich unser Auftrag heute. Im Neuen Testament wird die Gemeinde des Israel Gottes genannt. Eine heilige Nation, eine Nation von Priestern, die Menschen in Verbindung mit Gott bringen. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes in euch seid, heißt es im Korintherbrief. Also Gott wohnt in uns als Gemeinde, als Gemeinschaft ganz besonders, aber auch in jedem einzelnen Christen. Gott will in unserem Herzen wohnen. Und er will es zu seinem Heiligtum machen, Ort, wo er wohnt. Deswegen sollen wir heilig sein. Seid heilig, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Sehen wir im Alten Testament. Wir sollen Jesus ähnlich sein. Und wenn er in unser Herz kommt, dann will er aufräumen dort. Wenn da Dinge sind, die ihm nicht gefallen, die nicht zu ihm passen, soll ein Heiligtum sein für ihn. Ein Ort, wo er wohnen darf, wo er sich ausdrücken darf. Und ein Herrschaftsbereich. Matthäus 6 hat Jesus gesagt, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das heißt, sucht zuerst danach, dass ihr von Gott beherrscht werdet. Dass Gott euch leiten kann. Seine Gerechtigkeit, das, was er uns sagt in seinem Wort. Und wenn wir das zu unserem Höchsten machen, dann sagt er, werde ich euch alles hinzufügen, was ihr braucht. Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück. Hier Auszug aus Ägypten. Warum lacht ihr so? Habe ich irgendwas von der Nase hängen oder irgendwo? Okay, gut. Das ist mir schon öfter mal passiert, so Peinlichkeiten. Der hängt irgendwas aus der Nase und keiner sagt es dir bis nach der Bibelstunde. Also bevor wir das im offenen Kanal senden, na, dann sagt es lieber vorher. Das Meer sah es und floh. Der Jordan wandte sich zurück. Also hier haben wir den Auszug durch das Rote Meer. Und als sie an den Jordan kamen, den Einzug in das verheißene Land. Beide Male ein Wunder. Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie Lämmer. Was war mit dir Meer, dass du flohst? Mit dir Jordan, dass du dich zurückwandest? Mit euch Berge, dass ihr hüpftet wie Widder, mit euch Hügel, dass ihr hüpftet wie Lämmer. Erbebe vor dem Herrn Erde, vor dem Gott Jakobs. Das ist, was passiert ist. Was war mit euch? Was war mit dir, Jordan? Was war mit euch Bergen? Erbebe vor dem Herrn, ganze Erde. Gott hat gewirkt, Gott hat Übernatürliches getan. Gott hat den Weg geebnet für sich, für sein Volk eigentlich. Er ist seinem Volk ja vorausgegangen in der Feuersäule, weil Nacht und in der Wolkensäule bei Tag. Also die Erde flieht vor ihm, das Meer flieht, die Erde gehorcht ihm und genauso sind wir auserwählt, sein Herrschaftsbereich zu sein. Was auch in unserem Leben so ist, dass Gott einfach seinen Weg haben kann, dass wir Ehrfurcht haben vor ihm. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Hier bei uns. Das soll passieren, dass du geehrt wirst, dass du verherrlicht wirst. Der den Felsen verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfelsen in einen Wasserquell. Hier haben wir diese zwei Episoden in der Wüste, wo Gott Wasser aus dem Felsen gegeben hat. Interessant, das erste Wort für Felsen hier ist für einen kleinen Felsen und dann das zweite Wort, der Kieselfelsen, das steht für einen großen, für einen mächtigen Felsen. Vielleicht auch ein Bild auf Jesus hin. Im ersten Korintherbrief heißt es auch, dass Jesus dieser Fels war, der Israel begleitet hat. Nicht, dass Jesus ein Stein war, aber es war ein Bild für Jesus. Jesus hat gesagt, ja, wer an mich glaubt, wer zu mir kommt und an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er ist derjenige, der unseren geistigen Durst stillen kann. Wer zu mir kommt, wer an mich glaubt, wird nimmer hungern und nimmer mehr dürsten. In Ewigkeit, hat Jesus gesagt. Interessant hier, zuerst dieser kleine Felsen, Mose schlug auf diesen Felsen und Wasser kam heraus. Vielleicht ein Bild auf die Menschwerdung Jesu hin, wo er sich erniedrigt hat wieder, klein gemacht hat und er wurde geschlagen für uns am Kreuz. Und dann das zweite Mal haben wir diesen starken Felsen. Vielleicht ein Bild für die Verherrlichung Jesu nach seiner Himmelfahrt. Bild, was der Mose versaut hat übrigens. Er hat das zweite Mal auch auf den Felsen geschlagen, obwohl Gott gesagt hat, sprich zu dem Felsen. Und Mose war stinkig, auch das Volk hat gesagt, werden wir nicht Wasser hervorbringen, hat zweites Mal draufgehauen auf dem Felsen und hat damit das Bild versaut hier. Jesus wurde einmal geschlagen, ein für alle Mal hat er sein Opfer dargebracht, haben wir im Hebräerbrief des Öfteren schon gesehen. Frag mich, ob Jesus an all das gedacht hat. Hier Psalm 114, der von Erlösung spricht. Gottes mächtiges Wirken, um sein Volk zu erlösen, aus der Sklaverei rauszuführen und in ein verheißenes Land reinzuführen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ein Land des Segens, ein Land des Überflusses. Jesus hat uns befreit von der Sklaverei der Sünde und er hat uns reingeführt in ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ein heiles Leben. Ströme lebendigen Wassers. Erfrischung für unsere Seelen, das hat Jesus uns gebracht. Ich frage mich, ob Jesus darüber nachgedacht hat, als er da saß, bevor er hier das Abendmahl gefeiert hat mit seinen Jüngern, das hier gebetet hat, über Erlösung nachgedacht hat. Vielleicht, ob es ihn auch erinnert hat an diese Freude, die vor ihm lag, wegen der vor ihm liegenden Freude, hat das Kreuz erduldet. Freude der Erlösung mit uns, dass er ein Wasserquell für uns sein kann. Psalm 115. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Wir sollten eigentlich alle beten. Nicht uns, sondern deinem Namen die Ehre. Ich wünsche, dass das manche von diesen Fernsehpredigern, die Reichtum und bla bla bla, viele von denen sprechen mehr über sich als Gott eigentlich. Ich frage mich manchmal, wer die Ehre kriegt bei diesen Leuten, die in den Chats rumfliegen und sagen, schick du mir dein Geld und guck meinen Glauben an, was ich mir alles leisten kann. Das ist, weil ich so großen Glauben habe und du hast das nicht, weil du nicht so großen Glauben hast. Nee, Wahrheit ist, du hast mir dein Geld geschickt, deswegen bin ich so reich, weil ich dich ausgenommen habe. Aber das ist das Kleingedruckte, das sagen sie nicht. Aber der Herr soll die Ehre bekommen, nicht irgendein Mensch. Wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Deswegen wollen wir Gott ehren, weil er uns unverdiente Gunst gibt, das ist Gnade, und weil er uns treu ist. Warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist in den Himmeln, alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Wir werden gleich einen Kontrast sehen zwischen den Götzen dieser Welt und dem allmächtigen Gott. Psalm 113 haben wir schon gesehen, warum wir Gott preisen wollen und sollen und dürfen. Er ist es wert, dass wir ihn preisen, wegen dem, wer er ist, wegen dem, was er getan hat. Und hier ist es nochmal, warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist in den Himmeln. Da ist unser Gott. Er ist nicht irgendwie selbstgeschnitzter irdischer Götze, sondern er ist in den Himmeln. Und alles, was ihm wohlgefällt, das tut er. Unser Gott kann alles tun, was er will. Er ist allmächtig. Und das ist wunderbar. Oder das setzt die Dinge in die Perspektive, auch für uns. Manchmal beten wir anders. Wenn wir, sag mal, um Heilung beten für einen Schnupfen, sagen, oh Gott, oder heil hier die Stimme, und dann essen wir ein Hustenbonbon und staunen nicht, wie schnell Gott heilt manchmal. Ne? Oder wenn wir beten, sagen wir, dass ein Lama aus dem Stuhl aufsteht oder sowas. Ne? Wir machen einen Unterschied. Ich meine, das kann Gott tun, das trauen wir ihm zu und das andere, boah, das ist schon ein Riesenwunder. Ne? Aber aus Gottes Sicht ist es dasselbe. Oder wenn wir Gott bitten, Gott, versorg mich mit den 100 Euro, die ich brauche, und das nächste Mal brauchen wir 5000. Oh, irgendwie beten wir anders. Oh Gott, wenn du willst. Aber für Gott ist es alles gleich. Er ist allmächtig. Ich mag das, die Gabi sagt oft, wenn Gott uns ein Gebäude geben will, dann kann er das tun. Warum begrenzt er Gott? Ja, Gott kann das, das stimmt. Manchmal begrenzen wir Gott, weil wir in unserem Rahmen bleiben, indem wir sagen, okay, menschlich gesehen, hey, das ist okay, das ist managebar und das ist groß. Aber für Gott ist beides gleich, oder? Ja, die ganze Welt mit einem Wort in Existenz gesprochen. Er kann dir 5 Millionen schenken, genauso wie er dir 1 Euro geben kann. Er kann einen ganzen Menschen neu schaffen, genauso wie er einen Schnupfen heilt. Wenn er das will, er kann das machen. Er ist allmächtig. Er kann alles. Ich mag das. Alles, was ihm wohlgefällt, das tut er. Und ich mag das, weil wir haben vorhin gerade gelesen, wie unser Gott ist. Unser Gott ist ein wunderbarer Gott, ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott, ein treuer Gott. Und sein Wille ist was Gutes. Sein Wille ist was Schönes. Und wenn er hier seinen Willen tut, dann ist es gut und dann ist es schön. Und jetzt sehen wir den Kontrast. Unser Gott ist in den Himmeln, er kann tun, was immer er will. Erinnert euch dran, nächstes Mal, wenn ihr in einer schwierigen Situation seid oder jedes Mal, wenn wir beten wirklich. Dieses Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, dieses Modellgebet, Vater unser im Himmel. So fängt es an. Okay, wenn das so ist, wenn unser Vater, der allmächtige Gott ist, im Himmel, dann was gibt es noch für Probleme? Oder dann beten wir anders, wenn uns das bewusst ist. Unser Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht meiner, ne, das immer wieder bei dem, nicht uns her die Ehre, sondern dir, deinem Namen. Wenn wir beten, dann arbeiten wir mit Gott zusammen. Auf irgendeine Art und Weise hat Gott sich entschlossen, mit uns zusammenzuwirken. Er sagt, ich bin allmächtig, ich kann alles tun, was ich will, aber ich will euch gebrauchen. Und er legt uns Dinge aufs Herz zu beten und dann beten wir sie und er tut sie. Aber es ist Zusammenarbeit. Ich verstehe es nicht völlig, aber da ist eine menschliche Komponente und es ist offensichtlich eine göttliche Komponente, sehr Gebet erhört. Aber er möchte, dass wir beten, seinem Willen gemäß beten, im Namen Jesu beten. Die Bibel lehrt uns niemals, dass wir alles von Gott verlangen können, was wir wollen. Wenn du nur Glauben hast, dann kannst du alles, was du willst, in Existenz sprechen. Und Gott muss dir geben, was du willst. Die Bibel sagt es nirgendwo. Wenn Gott diese großen Verheißungen gibt und sagt, alles, worum ihr bittet, werde ich euch geben, zu wem spricht er da? Zu den Jüngern, ne? Zu denen, die alles verlassen haben, um ihm nachzufolgen. Alles, was ihr in meinem Namen betet, wieder der Name ist seinem Sinn gemäß, seinem Charakter gemäß. Und Jakobus sagt uns sogar, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also Gott muss uns nicht alles geben, was wir wollen. Es geht im Gebet eigentlich darum, dass sein Wille passiert, dass er uns verändert und dass wir sein Herz bekommen. Und dann dürfen wir Mitarbeiter sein und miterleben, ne? Wie die Isa vorhin erzählt hat. Sie betet, dass sie ihrer Freundin von Jesus erzählen kann oder was weitergeben kann. Und wir wissen, es ist Gottes Wille. Gott möchte, dass niemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Es ist ein Gebet, was Gott erhört. Und es ist wunderbar eigentlich, dass wir da zusammenwirken können mit Gott. Und zu oft vergessen wir drauf. Gebet ist unsere stärkste Waffe. Gebet vollbringt das meiste. Ich bin eher so ein Machertyp, der gerne selber drauf losklotzt und oft so die Tendenz eher so, okay, lass uns dran klotzen und dann irgendwann, wenn wir noch Zeit haben, beten wir. Ist eigentlich genau verkehrt. Gebet vollbringt viel mehr, als wir je vollbringen können. Und es gehört beides zusammen, na, dieses arbeitet und betet, das gehört zusammen, aber Gebet ist wichtig. Gebet bewegt was. Wir hatten vorhin gerade Zeugnisse von 2 Gebetserhörungen. Gott erhört wirklich Gebet. Und wir alle wissen das, wir alle haben das erlebt. Soll uns eine Ermutigung sein, zu beten. So wunderbar, dass wir einen Gott haben, der wirklich alles tun kann, was er will. Es gibt keine Grenzen. Und du kannst heute Abend nach Thailand gehen und für die Gabi beten dort und für ihren Dienst. Und du kannst Teil von dem sein, was Gott dort tut. Und wenn Gott Wunder tut, bist du mit dabei. Und du kannst nach Ägypten gehen und den Missionaren, die wir dort unterstützen, beistehen. Gebet ist eine wunderbare Sache. Gerade zu Weihnachten, für die Menschen beten, die Gott in unser Leben gestellt hat. Das Fest der Familie, ne, sagen viele. Gott möchte, dass unsere Familie zu Jesus findet. Lass uns dafür beten und lass uns Großes erwarten. Ja, einen mächtigen Gott, lebendigen Gott, das ist so wunderbar. Im Gegensatz dazu haben wir dann ab Vers 4 eine Beschreibung von den Götzen. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Ist heutzutage leider Gottes auch allzu oft so. Götzen sind Silber und Gold. Menschen leben für diese Dinge, die vielleicht irdischen Wert haben. Ein Werk von Menschenhänden. Und Leute, was immer ihr gemacht habt, das ist es nicht wert anzubeten. Oder der ist immer größer, der etwas macht. Es ist absolut verrückt, eigentlich etwas anzubeten, ein Werk von Menschenhänden, was wir selber gemacht haben. Und anbeten bedeutet, etwas den höchsten Wert zuzuschreiben, das Leben drum auszurichten, Mittelpunkt des Lebens zu setzen. Es macht absolut keinen Sinn, für Geld zu leben. Das haben Menschen selber gemacht. Mach es nicht zum Mittelpunkt deines Lebens oder für das Auto oder das Haus oder was immer es ist, das Handy, die Playstation. Das ist was Menschengemachtes. Ist es nicht wert, angebetet zu werden? Es ist zu klein. Wenn wir es gemacht haben, dann stehen wir drüber. Und seht hier, sie machen ihre Götzen aus Silber und aus Gold, damit die irgendeinen Wert haben. Mach mal was Wertvolles auf unser Schnitzbild drauf, dass es irgendwie wertvoll ist. Hey, wenn du das tun musst, dann ist dein Gott zu klein. Unser Gott ist wertvoll. Er ist einzigartig. Er ist heilig. Das ist, was heilig bedeutet. Er ist einzigartig. Er hat unendlichen Wert. Er hat uns gemacht, nicht wir ihn. Deswegen ist er es wert, dass wir ihn anbeten. Aber diese Götzen, die selbstgeschnitzten, selbst wenn wir Silber und Gold dranhängen, was für uns wertvoll ist, ist es immer noch unser Geschöpf. Und dann seht ihr, einen Mund haben sie, reden aber nicht. Sie sind stumm. Götzen dieser Welt können nicht zu dir sprechen, können dir nicht die Wahrheit sagen, können dich nicht leiten, du kannst keine Beziehung mit ihnen haben. Unser Gott auf der anderen Seite, er hat von Anfang an gesprochen. Lest nach, ganz zu Beginn der Bibel. Gott sprach, es werde Licht und so weiter. Unser Gott ist ein Kommunikator. Er sprach. Er spricht auch heute noch. Hier, sein Wort, das lesen wir. Er ist ein Gott, der nicht schweigt. Er ist ein Gott, der spricht. Und das ist wunderbar, weil sonst könnten wir ihn gar nicht kennen, wie er ist und was er tun will in unserem Leben. Und er leitet uns. Er ist wunderbar. Mit dem Gott kannst du eine Beziehung haben. Er ist eine Person. Er ist nichts Todes, Selbstgeschnitztes, Materielles. Hier weiter, diese Götzen Augen haben sie, sehen aber nicht. Die sehen gar nicht, was abgeht. Unser Gott auf der anderen Seite, Vers hat man am Sonntag, 2. Chronik, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Unser Gott sieht. Er sieht alles. Ohren haben sie, hören aber nicht. Sind taub. Zu denen kannst du beten dein ganzes Leben lang und nichts wird ankommen. Die können nichts hören. Sie sind nur Materie. Unser Gott hört. Er hört Gebet. Eine Nase haben sie, riechen aber nicht. Sie haben Hände, tasten aber nicht. Auf der anderen Seite haben wir immer wieder dieses Bild von dem mächtigen Arm des Herrn. Unser Gott, haben wir gelesen, er kann alles tun, was er will. Alles, was ihm wohlgefällt, das tut er. Füße gehen aber nicht. Dein Götzen stellst du irgendwo auf deinem Tabernakel oder auf die Fensterbank, auf dem Schrank, weiß nicht, wo sie die überall hingestellt haben. Und das war's. Dort bleibt er. Unser Gott ist ein allgegenwärtiger Gott. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Da haben wir eine Wiederholung wieder. Sie können nicht reden. Nicht mal Laute machen. Nicht mal unverständliche Rede. Und dann haben wir im Vers 8 wirklich einen interessanten Vers. Da steht, ihnen gleich sollen die werden, die sie machten, ein jeder, der auf sie vertraut. Und ich glaube, das ist eine wirkliche geistliche Wahrheit. Jeder Mensch wird so wie sein Gott oder sein Götze. Jeder Mensch wird so wie das, was er anbetet. Wenn du den wahren, den lebendigen Gott anbetest, und das ist wunderbar, 2. Korintherbrief, Kapitel 6, wir schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in sein Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist wunderbar, wenn wir Gott anbeten. Wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, werden wir ihm ähnlich. Und er verändert uns und er wirkt in unserem Herzen. Und das ist wunderbar, weil er ist schön, er ist heil. Auf der anderen Seite, wenn du dich selbst anbetest, Selbstsucht, wenn das Höchste ist in deinem Leben und du drehst dich nur um dich selbst, dann wirst du immer selbstsüchtiger und selbstsüchtiger und selbstsüchtiger werden und ja, im Prinzip ein armes Wörtchen. Selbstsucht ist echt ein Gefängnis. Wenn du für Geld lebst, dann wirst du geldähnlich werden, irgendwo so hart und kalt. Nur fürs materielle Zeug. Wenn du für Lust lebst, dann wirst du ein Lustmolch werden. Ne? Immer mehr, es ist nie genug. Habsucht, dasselbe. Das ist eine Wahrheit hier. Du wirst dem ähnlich, was du anbetest, wofür du lebst. Das wird dein Leben prägen, mehr als andere, alles andere. Und es gibt ein Lied im Englischen, das heißt, da heißt es, wir sind frei, dich anzubeten, den wahren und den lebendigen Gott. Das ist so eine Freiheit, das ist so schön. Weil ihn anbeten heißt ihm ähnlich werden und ihm ähnlich werden heißt frei und heil werden. Irgendwas anderes an Gottes Stelle zu setzen und das Leben darum aufzubauen, das heißt unfreier und unfreier zu werden und im Prinzip das Leben zu verschwenden. Und unheil zu werden, das Leben zu zerstören. Also was betest du an? Das ist so wichtig. Das ist die wichtigste Frage in unserem Leben. Was betest du an? Deswegen ab Vers 9 hier wirklich eine Ermutigung, den Herrn anzubeten, weil es so wichtig ist. Israel, vertraue auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Haus Aaron, vertraut auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Seht ihr, Gott ist ein lebendiger Gott, er kann helfen, er kann beschützen. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Was zum dritten Mal. Der Herr hat unser gedacht, er wird segnen. Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron, die Priester, er segnet die, den Herrn fürchten, die Kleinen
samt den Großen. Unser Gott ist ein segnender Gott. Ich mag das an ihm. Ich schätze es an ihm. Wir haben manchmal wirklich so ein falsches Bild von Gott. Das Segen, was ist, was er ja irgendwie rausrückt, wenn wir es aus ihm rausquetschen oder so, so kleinlich. So ein kleinlicher Gott. Und wenn wir nur brav genug sind und ihn lang genug beknien, dann wird er uns ein bisschen Segen schenken. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Zu segnen ist das Natürliche für Gott. Das, was er gerne tut, das, was er tun möchte. Und manchmal durch unsere Sünde, durch unsere Blödheit, halten wir Gottes Segen zurück. Aber es ist nicht so, dass es von ihm kommt, es kommt von uns. Er hat alles getan, damit wir gesegnet sein können. Er hat Jesus geschickt, er ist in Jesus Mensch geworden, um den Fluch, um die Sünde zu beseitigen. Das, was seinen Segen stoppt. Und er möchte segnen. Und ich mag das an ihm, weil das macht mich unheimlich frei. Ich darf wirklich jeden Morgen aufstehen. Die Barmherzigkeit des Herrn ist jeden Morgen neu. Ich darf jeden Morgen aufstehen und weil ich auf Jesus vertraue, darf ich mit seinem Segen rechnen. Ich finde das schön. Du kannst wirklich als Optimist leben, als Nachfolger Jesu, als Christ. Du darfst erwarten, dass Gott dich segnet. Nicht wegen dir und dem, was du getan hast, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Nicht, weil du es verdienst, sondern weil es er für dich verdient hat. Das ist Gnade, das ist ja wieder unverdiente Gunst. Aber Gott will uns segnen. Und wir müssen nicht irgendwie so einen komischen Eiertanz aufführen, um weiß nicht, alle möglichen komischen Sachen machen, um Gottes Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Wir haben sie schon. Wir sind seine Kinder, wir sind seine geliebten Kinder. Und ihr Eltern, ihr wisst es, Kinder, besonders wenn sie klein sind, die haben eure Aufmerksamkeit. Und wenn niemand das Kind schreien hört, die Mutter hört sofort, wenn das Kind weint. Alle anderen sagen vielleicht, was hast du denn? Nee, mein Kind hat geweint oder geschrien. Und so ist es mit Gott. Wir haben seine Aufmerksamkeit. Wir sind sein Augapfel. Also lebt darin, seid stark in der Gnade. Das ist, was der Paulus dem Timotheus schreibt. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Rechnet mit Gnade, rechnet mit Segen. Ich glaube wirklich, dass Gott die Menschen und die Gemeinde und die Gruppe von Leuten segnet, die mit Gnade rechnen. Die nicht gesetzlich sind, versuchen sich irgendwas zu verdienen, sondern die wirklich auf Jesus vertrauen und einfach damit rechnen, dass Gott sie segnen möchte, weil Jesus es für sie verdient hat. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und das ist ein Gegensatz zu allen Religionen dieser Welt, die wollen uns nämlich genau das Gegenteil einreden. Und ich glaube, wir sind alle sehr geprägt davon, weil wo kriegt man denn noch was gratis heutzutage? Wo kriegt man denn noch was geschenkt, was man nicht verdient hat? Wir werden normalerweise so erzogen. Du kriegst Liebe, wenn du es verdient hast. Und wir sind so geprägt davon und wir wälzen das auf Gott über. Und viele Christen leben viel zu gesetzlich. Anstatt dass wir Beziehung genießen und Segen erwarten, dass wir im Glauben leben, nicht im Tun, Tun, Tun und irgendwie versuchen, was zu verdienen. Und das ist wieder so befreiend und das ist so schön. Und wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben und es genießen, dann verändert er uns ganz automatisch. Und das war sein Plan von Anfang an. Also der Herr hat unser gedacht, er wird segnen, er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron, er segnet die den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Der Herr mehre euch und eure Kinder. Hey, das war auch ein Segen. Kinder sind ein Segen vom Herrn. Irgendwie in unserer Gesellschaft ist es ein bisschen umgedreht. Manche Leute, die hören, dass wir Zwillinge erwarten, sagen, oh, ihr Armen fast, ne? Ich sage, nee, wir haben dafür gebetet, wir freuen uns drauf. Das ist Gottes Segen. Kinder sind ein Segen vom Herrn. Ihr seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Deswegen kann er auch segnen. Er kann tun, was immer er will, weil er hat alles erschaffen. Die Himmel sind die Himmel des Herrn.
die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben, also Gott ist im Himmel, aber für die Erde hat er uns Verantwortung übertragen, hat gesagt, macht euch die Erde untertan. Also da sind wir auch für uns selbst verantwortlich zu einem gewissen Grad und was wir aus dieser Erde machen. Wahrscheinlich ist es deswegen so versaut an mancher Stelle, weil Gott es in unserer Hand gelassen hat. Der Sündenfall hat zum Beispiel schon mal viel kaputt gemacht. Aber das ist eben Beziehung. Wir sind nicht Marionetten, sondern wir sind geschaffen als Personen, als Ebenbilder für Gott. Nicht, dass wir ihm gleich sind, aber wir sind geschaffen als Personen. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben, wir können moralische Entscheidungen treffen. Richtig und falsch. Wir können uns entscheiden, ihm gehorsam zu sein oder rebellisch zu sein. Da ist echte Beziehung da. Das kannst du natürlich mit deinen toten Götzen nicht haben. Wenn es dir dreckig geht, wenn du am Sterben bist, dann kannst du nicht mit deinem Auto reden oder zu deinem Geld beten. Oder das wird dir alles überhaupt keinen Trost geben. Aber der Herr, er ist da. Die Toten werden Jahwe nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hinabgehen. Wir aber, wir werden Jahwe preisen, von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Also die Toten, die geistig tot sind, auch die werden Gott nicht loben, die irgendwelchen Götzen nachlaufen. Aber wir werden ja preisen, von nun an bis in Ewigkeit. Das werden wir im Himmel tun, in der Ewigkeit. Wir werden ihn preisen und ihn anbeten. Und wenn wir das schon hier in dieser Welt tun, dann ist es die beste Vorbereitung auf den Himmel. Dann sind wir im Gleichklang mit dem, wozu wir geschaffen sind. Da sind wir nicht Fische außerhalb des Wassers, sondern Fische im Wasser. Dann fließen wir sozusagen mit dem Strom in die ganze Schöpfung, ganze Richtung, die ganze Schöpfung geht, und das ist die Anbetung Gottes. Und wenn wir da unseren Platz einnehmen, dann ist es heil und dann ist es gut. Also Halleluja, gepriesen sei der Herr. Ich glaube wirklich, hier ist ein Schlüssel für ein heiles Leben. Menschen, die Anbeter sind, Menschen, die Lobpreiser sind, Menschen, die dankbar sind, die auf Gott ausgerichtet leben, das sind heile Menschen. Menschen, die sich um sich selbst drehen und ihr Zeug drehen und nicht zu Gott schauen und nicht preisen und nicht danken, das sind miserable Menschen, die ihr Leben kaputt machen. Also du wirst es, was du anbetest. Das ist die wichtigste Frage, wen betest du an? Und ihr den Herrn anbetet, nutzt es jeden Tag. Halleluja, gepriesen sei der Herr. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Gnade, für das, wie du bist, das, was du für uns getan hast, Herr. Ich danke dir, dass wir wirklich in Beziehung leben dürfen mit einem lebendigen Gott. Dass wir nicht den selbstgeschnitzten Dingen nachlaufen müssen, die es echt wirklich nicht wert sind, dafür zu leben, die kein Heil wirklich in unser Leben bringen. Das kannst nur du. So bitte ich ja, halt unsere Herzen nahe bei dir, und ich bitte gerade jetzt in dieser Zeit, zieh die Herzen von vielen Menschen zu dir. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.